Es gibt so gute und schöne Erfindungen in unserer Welt, nicht wahr? Gute Dinge. Und eine gute Erfindung ist die Mikrowelle. Entweder eine daheim. Fast alle, oder? Es ist eine wunderbare Erfindung. Wenn man wenig Zeit hat zum Kochen oder kein Weltmeister ist am Kochen, dann es geht schnell mit Mikrowelle, gell? Man kann etwas dienen und dann ist ein paar Minuten parat. Und unsere Gesellschaft ist eine Mikrowelle-Gesellschaft geworden, nicht wahr? Muss alles sehr schnell gehen, man hat keine Zeit. Ob es dann alles so gut und so fein ist, das ist eine andere Frage. Also mein Thema heute Morgen ist Mikrowelle oder Kochherd. Es gibt schon einen Unterschied, nicht wahr? Mit Mikrowelle, es geht sehr, sehr schnell. Mit Kochherd, man muss mehr Zeit nehmen, es gibt Vorbereitungen und die Kochzeit oft geht viel länger. Im Gottesreich, der Faktor Zeit ist entscheidend, hat eine große Bedeutung. Bei Gott geht es nicht alles so schnell, wie wir es wünschen. Wir sind manchmal ungeduldig und ich bin einer davon. Wenn etwas gemacht soll, dann es muss sofort gemacht werden. Ich verliere keine Zeit. Aber bei Gott, es braucht Zeit, es braucht Einsatz, es braucht Geduld und es braucht Durchhaltensvermögen. Ein Doktorand fragte einmal Albert Einstein, was könnte man in dieser Welt noch entdecken, um eine originale Dissertation zu schreiben? Und er hat geantwortet, entdecken Sie etwas über das Gebet. Heute Morgen wollen wir etwas entdecken. Etwas über das Gebet. Zuerst möchte ich ein Wort lesen im Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Lukas 18, 1, 8. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagt er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Sie wird gefährlich. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa länger warten lassen? Ich sage euch, Er wird ihnen schnellsten helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Also, der Kapitel 18 von unserem Text, vom Lukas, ist die Fortsetzung vom Kapitel 17, logischerweise, nicht wahr? Und Jesus antwortete im Kapitel 17 auf eine Frage. Also die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird denn Gottes Reich kommen? Ihr dürft das im Kapitel 17, Vers 20 und dann 26 bis 30. Und Jesus sagt, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noah. Und dann am Schluss sagt, genauso wird es sein, wenn der Menschensohn erscheint. Und dann kommt der Kapitel 18, wo Jesus zeigt, wie wichtig es ist zu beten und dran zu bleiben. Nicht einfach schnell beten und dann weggehen, sondern dran zu bleiben. Und das ist genau in diesem Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder. Das ist eine wichtige Wahrheit. Das ist die Tatsache. Und Jesus kommt bald wieder. Es werden wahrscheinlich nicht mehr 2000 Jahre vorbei. Die Zeit ist nahe. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, darum ist wichtig, dran zu bleiben im Gebet. In diese Freude, Erwartungen, die Jünger Jesu sollen im Gebet ausharren. Und ich möchte drei wichtige Wahrheiten euch weitergeben heute Morgen, dass diese Wahrheiten Teil von uns werden. Das Gebet, die erste Wahrheit, ist die Berufung der Gläubigen. Beten ist, mit Gott zu reden, im Gespräch zu sein mit Gott. Es ist ein Dialog. Es ist Gemeinschaft. Es ist Hören. Es ist Flehen, Bitten. Das Gebet ist kein fromme Übung, kein fromme Pflicht. Es ist eine Notwendigkeit. Und das Gebet sollte unsere Berufung sein. Die Bibel spricht viel oder sehr viel über das Gebet. Und viele Bücher wurden darüber geschrieben. Ihr könnt so viele Bücher finden über alle Aspekte vom Gebet. Alle Gläubigen wissen, dass das Gebet sehr wichtig ist. Gläubige und Ungläubige in Not, in schwierigen Situationen, sie beten. Aber trotzdem ist etwas, das sehr, sehr nicht gepflegt wird. Charles Spurgeon war ein englischer Baptistenpastor. Er gilt als einer der bekanntesten Prediger der 19. Jahrhundert. Und er sagte diesen Satz, den ich euch lesen möchte. Der Zustand einer Gemeinde lässt sich sehr genau an ihren Gebetsversammlung messen. Die Gebetsversammlung ist ein Mittel, von dem wir das Wirken Gottes unter den Menschen ableiten können. Wenn Gott eine Gemeinde nah sein soll, muss diese Gemeinde beten. Und wenn er einer Gemeinde nicht nah ist, ist eines der ersten Zeichen seine Abwesenheit eine Trägheit im Gebet. Also das Gebet ist wichtig. Es ist der Barometer, der Thermometer. Und unser erster Punkt von unserer Vision als Gemeinde ist, wir wollen eine christuszentrierte Gemeinde sein. Eine Christusgemeinde, christuszentriert Gemeinde sein, ist nicht ein Erlebnis. Das ist nicht etwas, die passiert ist einmal für alle Male. Es ist ein Weg. Es ist ein Prozess. Das ist etwas, die muss auch in die Zukunft so sein. Dieser Prozess dauert ein Leben lang. Und das Gebet ist der Weg par excellence, Christus im Zentrum zu stellen. Wir können nicht Christus im Zentrum zu stellen, wenn wir nicht beten, wenn wir seine Gemeinschaft nicht suchen. Das ist notwendig. Es ist das Erste, das wir tun sollen. Darum ist wichtig, dass wir ihn im Gebet suchen. Und Gott ist kein Automat, ist keine Maschine. Man tut es Fränkli dienen und dann kommt etwas raus. Der Kaffee kommt schon parat, oder? Wir können Gott nicht als ein Automat, als Automat benutzen und nur, wenn wir etwas brauchen von ihm, zu ihm zu gehen. Oder wenn wir Lust haben. Martin Luther hat gesagt, der Beruf eines Christen ist das Gebet. Berufung und Beruf, beide zusammen, ist in der Nähe Gottes zu sein, verbunden zu sein, online zu sein und jederzeit, in jedem Moment können mit ihm kommunizieren. Einen Dialog zu haben und erwarten, dass er auch zu uns spricht, dass er eine E-Mail schickt, oder? Und dass wir empfangen seine Botschaft. In diesem Gleichnis, Jesus macht es deutlich, dass wichtig ist, dass notwendig ist, im Gebet nicht müde zu werden und dran zu bleiben. Und Paulus selber, er nimmt das Konzept, diese Idee und er sagt weiter auch zu den Ephesern, ihr sollt jederzeit beten, Epheser 6, 18, 24, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und für Bitte für alle Heiligen, auch für mich, damit und so weiter und so fort. Es ist wichtig zu beten und dran zu bleiben, nicht einfach wegzugehen. Es gibt verschiedene Gebetsart. Es gibt mindestens 5. Und das ist die Lobpreise und die Anbetung, wir hören immer dazu. Und diese Art vom Gebet stellt Gott im Zentrum. Seine Person, seine Natur, seine Taten, seine Eigenschaften, das alles steht im Zentrum. Und diese Art vom Gebet ist für die Ewigkeit auch bestimmt. In die Ewigkeit, wir werden weiterhin Gott anbeten, wir werden Gott loben und preisen. Und wir werden danken für das, was er für uns getan hat am Kreuz. Das wird nicht vergessen. Das wird das Zentrum sein. Darum ist wichtig, dass wir uns üben. Wir wollen wachsen in diese Lobpreise und Anbetung. Dass nicht nur ein paar Lieder singen ist und ein paar Worte vielleicht dazu. Es hat mit unserem Geist, mit unserem Wesen, mit unserem ganzen Wesen, dass wir Gott anbeten. und dass er im Zentrum bleibt. Und ich möchte euch ermutigen, der Psalm 145, dann bis 150 zu lesen. Es ist so wunderbar. Also David hat wirklich verstanden, um was es geht. Ich kann vielleicht euch ein paar so etwas sagen. Im Psalm 145, ich will dich erheben, sagt David, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich, für die Ewigkeit natürlich, gell? Ich will dich täglich loben und deinem Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Und dann er redet von die Höhe, von der Herrlichkeit und Pracht Gottes, von den Wunder. Ich zum Zeitgewinnen, lässt das, als wenn ihr zu Hause seid, diese wunderbare Psalm, und ihr werdet merken, dass Gott das Zentrum ist und dass David sich verliert in diese herrliche Anbetung vor Gott. Und dann ein zweites Mittel zum Beten, also ein Acht vom Gebet, ist die Sündenbekenntnis. Im Gebet, wir tun Buße für unsere Schulden. Und wenn ihr den Psalm 50 liest, merkt David da, er hat etwas verstanden. Und er beugt sich vor Gott. Er bittet um Vergebung und bittet Gott, dass er seine Vergehen löscht. Auslöscht. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Und dann am Schluss sagt, reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Erschaffe in mir ein neues Herz, ein reines Herz und so weiter. Und dann ist Danksagung im Gebet. Wir können Gott danken für seine Segnungen, für die Nahrung, die Kleidung, die Gesundheit, für die Freunde, für die Erlösung, für das, was Gott uns gibt, können wir immer wieder danken. Oder dann ist das Gebet für sich selbst, für unsere Bedürfnisse. Wir dürfen Gott um alles bitten, sagt Jesus. Und dann können wir auch für Bitte für andere tun, für Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Gemeinde, Dorf, Land, politische Leaders, Mission und so weiter und so fort. Es ist alles drin. Wir sollten für alle beten und für bitten. Tun. Also unsere Berufung ist, ein Beter zu sein. Menschen, die Gott kennen, sind stark, weil sie in Gemeinschaft mit ihm leben und können Großes tun. Unsere Berufung, unsere Bestimmung, unsere Mission, unser Auftrag über unsere Lebensaufgabe ist, ein Beter zu sein. Und das ist die Berufung für alle. Nicht nur für besondere Leute, sondern für uns alle. Das Gebet ist für alle. Amen. Sind dabei? Oder bin ich allein da, da oben? Ich möchte spüren. Schön. Das ist unsere Berufung. Ein Beter zu sein. Die zweite Wahrheit ist die Notwendigkeit, im Gebet zu harren. Wenn wir für etwas bitten, beten, geschieht immer etwas sofort? Das ist nicht so, gell? Man hätte es so gern, wenn Gott sofort würde antworten. Und es gibt solche Situationen, die Gott sofort antwortet. Ich habe so vieles erlebt, für viele Menschen gebetet und tatsächlich sofort wurde etwas passiert. Aber andere nicht. Ich weiß nicht, wieso. Wir hatten eine Schwester in der Gemeinde. Sie hat für ihren Ehemann 18 Jahre gebetet, damit er sich bekehrt. Er war so eine gute Person. Er begleitete immer seine Frau in der Gemeinde. Aber sie ließ sie hinein in der Gemeinde und er ging weg. Und dann nach dem Gottesdienst kam sie wieder abzuholen. Aber er wollte gar nichts wissen von Gott und vom Glauben. Und dann eines Tages, er war an seiner Arbeit und er hat angefangen, Blut auszuspucken. Also viel Blut. Er musste sofort im Krankenhaus, im Spital. Und die Diagnose war gar nicht schön. Aber gerade in dieser schwierigen Situation, er hat Gott gesucht. Und dort im Spital hat Gott erlebt. Gott hat zu sein Herz geredet und wurde geheilt. Er blieb nur 2 Tage im Spital und konnte wieder zurück nach Hause. Er war ein Raucher. Er rauchte wie Chemie, oder? So stark. Aber dort hat er Befreiung erlebt. Ab diesem Tag hat er nicht mehr geraucht. Das ist Gott. Wir müssen aussagen. Wir wissen nicht, wie lange. Das ist nicht in unserer Macht. Das ist nicht unsere Entscheidung. Aber unsere Aufgabe ist dran, im Gebet zu bleiben. Die Witwe in unserem Gleichnis, sie hat das verstanden. Sie ging nicht einmal zum Richter und der Richter sagte, nein, ich habe keine Zeit. Aber sie ging immer wieder, jeden Tag, sie blieb dran. Sie übte Druck, bis dass der Richter konnte nicht anders tun, als auf sie, auf ihre Bitte zu gehen. Und Jesus sagt, wie viel mehr? Gott ist nicht ein böser Mann, ein böser Richter, sondern er ist ein guter Vater. Er liebt seine Kinder. Und natürlich, er hört immer unsere Gebete. Aber natürlich nicht immer, er hört unsere Gebete, wie wir es erwarten. Aber er hört schon und nimmt das ernst. Aber wichtig ist, unsere Aufgabe ist, dran zu bleiben. Ich liebe die Geschichte von Elisa auf dem Karmel. Wisst ihr, 3 Jahre auf das Wort von Elia kam kein Regen mehr. Auf das ganze Land war Trockenheit. Es gab kein Wasser mehr für die Tiere. Es war eine ganz schlimme Situation. Und am Schluss, Elia trommelt das ganze Volk auf dem Berg Karmel und auch die Propheten von Jezebel, ihre Propheten, und auf dem Berg, als er betete, sofort kam das Feuer vom Himmel. Sofort. Aber dann ist interessant. Also 1. König 18. Dann, als dieses gewaltige Erlebnis kam und alle Propheten von Baal getötet wurden, Elia sagt zum Ahab, der König, geh und lass dir etwas zu essen und trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Und dann der Text sagt, Vers 42, dass er auf der Gipfel des Karmels stieg und dort oben kniete er nieder. verbarg das Gesicht zwischen den Knie und betete. Schon versucht, euren Kopf auf, zwischen den Knien. Schwierig, hä? Ich habe es nicht geschafft. Er hat es können. Er ist geübt. Aber wie viel Mal hat er gebetet? Hat er einmal gebetet und der Regen kam? Nein, er hat gebetet und dann er hat an seinen Diener befohlen, geh auf und schau, ob du etwas siehst. Das erste Mal nicht, das zweite Mal nicht, das dritte Mal nicht, das vierte Mal, das fünfte, das sechste. Und am siebten Mal, wir wissen nicht, wie viel Zeit verlaufen ist zwischen dem ersten Gebet und die letzte, das letzte. Aber dann ist etwas passiert. Der Diener sah eine kleine Wolke, die Größe einer Hand. Und dann kam das Regen. Gott handelt anders. Elia musste dranbleiben, wenn nur einmal gebetet hatte, oder zweimal, oder fünfmal. Aber weil er dranblieb, am Schluss gab es einen starken Regen. Dranbleiben ist angesagt. Muss man sich nicht entmutigen lassen. Dranbleiben und erwarten, dass Gott wirkt. Kennt ihr die Geschichte von Abraham Lincoln? Abraham Lincoln wurde genannt der Mann von der 23. Niederlage. Er hat so vieles nicht erreicht. Man sagt, dass er machte Bankrott mit 31 Jahren. Und mit 32 Jahren erlitt eine Niederlage bei den legislativen Wahlen. Mit 34 erneuerte Bankrott. Im Alter von 35 Jahren er verlor seine Freundin, sie starb. Mit 36 Jahren machte er eine Depression. Mit 38 Jahren hat die lokale Wahlen verloren. Mit 43 Jahren verlor die Wahl im Kongress. 46 Jahre alt, als er 46 Jahre alt war, verlor die Kongresswahlen. Und mit 48 Jahren wieder dasselbe. Mit 55 Jahren verlor die Wahl im Senat. Mit 56 Jahren wurde verhindert, als Vizepräsident sich zu kandidieren. Und erneuerte Widerlag für die Wahlen im Senat, als er 58 Jahre alt war. Und mit 60 Jahren, als er 60 Jahre alt wurde, wurde der 16. Präsident der Vereinigten Staaten. Er hat nie aufgegeben. Er ist immer dran geblieben, konnte an sich zweifeln. Es wird nie etwas geschehen mit mir. Aber ich blieb dran. So auch wir. Wir können dranbleiben. Auch wenn alles um uns das Gegenteil sagt. Wir werden es schaffen. Mit Gott. Psalm 108. Mit Gott werden wir große Taten vollbringen. Er wird unsere Feinde zertreten. Mit ihm. Mit Gott dranbleiben und Gott wirkt. Und wir könnten noch so viel sagen. Die Bibel ermutigt uns, dran zu bleiben im Gebet. Aussagen, nicht aufgeben. Die dritte Gedanke, Wahrheit. Und was wir im Vers 7 gelesen haben, wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinem Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwas lange warten lassen? Und dann Jesus stellt eine Frage. Ich denke, das ist die dritte Wahrheit für uns wichtig. Wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Es ist eine Frage. Eine Berufung zu haben, ist wichtig. Dran zu bleiben, ausharren, aber dann im Glauben zu beten, zu ausharren. Der Glaube ist notwendig. Ohne Glauben, wir können Gott nicht gefallen. Wir können Gott nicht begegnen. Der Glaube ist das Fundament, ist unerlässlich, ist notwendig. Dranbleiben, aber im Glauben, im Vertrauen, dass Gott wird handeln. Und jemand hat gesagt, wir brauchen nicht einen großen Glaube, aber wir brauchen einen kleinen Glaube in einem großen Gott. Und Jesus spricht vom Glauben wie ein Senfkorn. Habt ihr schon ein Senfkorn gesehen? Das ist so klein. So klar, und gleich, das kann ein schöner Baum kommen aus diesen kleinen Samen. Und so auch mit unserem Glauben. Jesus sagte, wir können Bergen versetzen. Das Unmöglich wird möglich, wenn wir dranbleiben im Glauben. Dass wir Gott vertrauen, dass wir rechnen mit ihm, mit seiner Verheißung, mit seinem Wort. Ein englischer Prediger, der 85 Jahre alt war, Sidlow Baxter, sagte, in meiner 60-jährigen Dienst habe ich 3 Gemeinden geleitet. In jeder dieser 3 Gemeinden gab es eine Erweckung. Aber dieser geschah nicht durch meinen Predigtdienst. Die Erweckung kam, weil die Gemeindemitglieder entschieden sich zu beten, bis die Erweckung kam. Und jedes Mal die Erweckung kam. Es liegt an uns. Wir haben eine große Verantwortung. Wir können Sonntagschristen sein. So lieb, so schön am Kleid, gell? Mit der schönen Krawatte. Aber das ist nicht das, was wird Erweckung, das, was Veränderung bringen wird und dass Menschen zu Jesus finden. Es braucht, dass die Gemeinde geschüttelt wird und dass sie Verantwortung übernimmt. Es ist nicht die Verantwortung nur der Gemeindeleiter, sondern von jeder von uns als wie ein Leib, alle miteinander. Wir stehen vor dem Thron Gottes und wir erwarten und beten und bleiben dran, bis das Gott handelt. Mikrowelle oder Kochherd. Es geht nicht so schnell. Ein paar Minuten, ein kurzes Gebet, schnelles Gebet. Es hat mit einem Satz zu tun. Mit Hingabe zu tun. Wollen wir das überhaupt? Oder wollen wir brave Christen sein? Und unser Leben leben wie alle anderen? Wo ist der Unterschied? Wir wollen Gott suchen. Von ganzem Herzen. Und Gott lässt sich finden, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Amen. Amen.